Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen.
Ja, herzlich willkommen, Frau Bialinska. Bialinska, danke schön.
Wir können auch gerne du sagen.
Also ja, können wir auch gerne.
Mein Name ist Merja.
Merja?
Merja, wie das Meer und ja.
Merja, okay, ja, genau. Schön. Du hast uns angeschrieben, du wolltest ganz gerne über den Tod deines Mannes und deines Sohnes erzählen. Das hast du in den letzten Jahren erlebt.
Genau.
Was ist passiert?
Ja, also mein Mann ist vor ein bisschen mehr als 6 Jahren gestorben, im Januar 2018. Und letztes Jahr ist mein Sohn gestorben an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Und ja, also ja, es ändert sich ja alles, wenn der Ehemann stirbt. Man landet auf einmal in so einem, ich sag jetzt mal, luftleeren Raum, wo ja ich mich einfach neu sortieren durfte und mal gucken durfte, was ist jetzt eigentlich mit meinem Leben. Mein Mann war leider sehr krank und es hat sich natürlich viel im Alltag bei uns um diesen Umstand gedreht und dementsprechend war ich auch irgendwie immer der Meinung, ich wäre für ihn verantwortlich, für sein Wohlergehen, wie das ja vielleicht auch in der Ehe so ist. Und aber nach dem Tod von ihm ist mir klar geworden, vielleicht sogar schon ein bisschen eher, was für ein Blödsinn das eigentlich ist, weil niemand ist für das Wohlergehen eines anderen Menschen zuständig. Weil jeder ist ja für sein eigenes Wohl zuständig und verantwortlich. Vielleicht sind wir verantwortlich, wenn wir kleine Kinder haben oder wenn wir Haus- oder Nutztiere haben. Aber das ist ja, ich sage jetzt mal, eine andere Abhängigkeit als eine Ehe oder eine Beziehung. Und das durfte ich dann lernen, dass ich durchaus der wichtigste Mensch in meinem Leben bin. Und ja, das war also ja ein ganz großes Erleben für mich.
Mhm.
Ja.
Wo möchtest du mit anfangen? Eher mit deinem Mann oder eher mit deinem Sohn oder Gemeinsamkeiten? Also dein Sohn, wie alt war er? Verkehrsunfall, da hat er schon einen Führerschein gehabt, ja. Oder mit Fahrrad oder was ja, ist eigentlich passiert?
Ja, er ist
passiert?
Roller gefahren.
Im Roller?
Mhm. Genau, hat die Vorfahrt nicht geachtet und der Transporter war halt stärker als er.
Okay.
Den erwischt hat, ja.
Okay.
Genau.
Und war er dann noch bei Bewusstsein? Oder?
Nee, er war sofort bewusstlos, lag noch 5 Wochen im Koma.
Oha. Okay. Und was hat dir geholfen in den Zeiten von den beiden Abschieden? Was war gut für dich?
Also, mir haben ganz viel meine Techniken geholfen. Ich habe schon seit über 20 Jahren eine MS-Diagnose und habe in dem Zuge auch schon, ja, ich würde es auch Trauer nennen, Trauer erlebt, weil mir ging's oft nicht gut, also körperlich nicht gut. Und in dem Moment, ja, habe ich angefangen, mich damit zu arrangieren, dass mein Leben nicht mehr das gleiche ist wie vorher.
Mhm.
Und da habe ich, ja, was soll ich sagen, Akzeptanz gelernt.
Mhm.
Und das hat mir natürlich jetzt auch geholfen, nachdem, naja, zuerst mein Mann gestorben ist.
Mhm.
Und ganz doll geholfen hat mir auch, ich habe kurz vor dem Tod meines Mannes habe ich ein Buch gelesen.
Mhm.
Und das in mir, ja, wie soll ich das sagen? Da sind die Scheunentore aufgegangen.
Okay.
So, und das war also sehr gut für mich, dass ich dieses Buch kurz vorher gelesen hatte. Und von daher habe ich einen anderen Blickwinkel gehabt auf den Tod von ihm.
Mhm.
Also ich habe jetzt nicht gefragt, warum muss das jetzt alles sein und wieso passiert mir das? Das ist für mich gar keine Fragestellung. Also diese Warum-Fragen, die ich jetzt auch in meiner im Austausch mit anderen Trauernden schon erlebt habe, die gibt es für mich einfach gar nicht. Mhm. So, und das ist, glaube ich, ganz erleichternd.
Mhm. Was war das für ein Buch?
Das war von Michael Newton. Also der wird so geschrieben wie der mit dem Apfel.
Ja.
Das ist aber ein Psychologe. Und der hat ganz viele Hypnotherapie-Sitzungen gemacht mit Menschen und hat die in eine Phase geführt. Also so tief. Ja, also heute nennt man das Rückführung. Das war damals noch relativ neu, als der damit angefangen hat.
Mhm.
Und er hat die Menschen eben nicht nur in diesem Leben zurückgeführt, so erinnere dich daran, was du in deiner Kindheit erlebt hast. Nein, geh weiter zurück. Und dann vor allen Dingen auch in dem Bereich zwischen den Leben. Also der hat mit seinen über Tausenden von Hypnosen, die er so durchgeführt hat, ein Muster erkannt und hat auch erkannt, dass jede, ich nenne das jetzt mal Seele, ich habe da kein anderes Wort für, durchaus mehrfach hier auf der Erde inkarniert.
Mhm.
Und das Muster hat der halt gefunden in seinem Buch. Und dann hat er eben auch diesen Bereich zwischen den Leben beleuchtet. Und das fand ich sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Und da hat er eben auch festgestellt, dass die Seelen sich miteinander verabreden und hier zusammen auf der Erde auftauchen. Ich meine, nicht umsonst sagen wir ja auch häufig seelenverwandt.
Mhm.
Und ich glaube, sowas muss das sein. Und jede Seele, ja, ich sage jetzt mal, programmiert sein Navigationssystem. Ich möchte in dieser Inkarnation die Erfahrung machen, mein Mann vielleicht, sage ich jetzt mal, krank zu sein, eine schlimme Krankheit zu haben und mal gucken, was das mit mir macht.
Mhm.
Und das war dann für mich einfach sehr befreiend, weil also für mich ist das absolut also ich glaube da dran.
Mhm.
Also ich glaube nicht wie die Christen an Gott. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt irgendwas, aber es ist so, ich kann das nicht so greifen. Und aber also ich glaube schon daran, dass das so ist, dass wir als Seele vorher sagen, okay, ich suche mir bei meiner nächsten Inkarnation einen Menschen aus wie Donald Trump, der Macht und Geld und also so einen richtigen, ja, mächtigen Menschen aus oder eine mächtige Familie. Das hat ja auch Auswirkungen auf die Erlebnisse, die man macht. Oder ich suche mir jemanden aus, der in den Slums lebt, in der Bronx in Amerika von mir aus oder auch hier in einem ärmeren Umfeld. Und dann mache ich eben die Erfahrung, ich arbeite mich von unten nach oben hoch oder ich erlebe, wie das ist, mächtig irgendwo oben an der Spitze zu stehen, was man dann für Fähigkeiten oder für Emotionen abgreifen kann als Seele hier auf der Erde. Und im Falle von meinem Mann habe ich dann halt gedacht, ja okay, der hat sich ja auch sein Navigationssystem programmiert und wollte bestimmte Erfahrungen machen. Und das hat mich dann noch weiter davon befreit, für ihn verantwortlich zu sein.
Mhm.
So.
Mhm.
Und das hat mir einfach sehr geholfen.
Okay.
Mhm.
Wenn ich das richtig verstanden habe, so hast du gesagt, warum ist nicht die Frage, warum passiert mir das? Sondern du hast für dich die Frage, was soll ich lernen, was soll meine Seele lernen mit dem, was mir gerade passiert, was ich erlebe?
Mhm.
Okay?
Genau. Also was, also im Prinzip ist das ja, hört sich blöd an, wir sind ja im Raum vom Trauer hier unterwegs, aber eigentlich empfinde ich das heute so, dass jetzt der Tod meines Mannes eine ganz große Chance für mich gewesen ist oder immer noch ist, weil ich habe eben die Möglichkeit, mich in diesem, wie ich schon gesagt habe, luftleeren Raum neu zu orientieren, zu allen Seiten zu gucken und in mich reinzugucken, ist vielleicht das Wichtigste. was will ich eigentlich?
Mhm.
So, und das ist ja nicht so menschentypisch, sag ich jetzt mal, dass man sich selber freiwillig in so eine Situation begibt, wo man wirklich den kompletten Boden unter den Füßen verliert. Und von daher sehe ich das heute, natürlich ist das ein Schicksalsschlag, aber es ist auch eine Chance.
Und das macht dich auch noch traurig, spüre ich.
Na klar.
Ist ja auch gut.
Ja. Ich glaube auch, Trauer. Ja, gehört zum Leben dazu. Also, ich glaube nicht, dass Trauer irgendwann aufhört. Das Einzige ist der Umgang. Wie ich also mit der Trauer umgehen kann, zu welchem Zeitpunkt. Und auch da ja wieder die ganz große Chance, das kann ich mir selber aussuchen. Also, wie gehe ich damit um? Und ja.
Und du hast gesagt, das Buch hat dir geholfen. Was hat dir noch geholfen? Was war für dich wichtig oder ist immer noch wichtig für dich, um mit der Situation gut klarzukommen?
Also ja, das Buch hat mich ja dahin geführt, im Prinzip, also für mich zu verstehen, so, oder ja, mein Glaube zu finden, vielleicht kann ich das so ausdrücken. Und also ich weiß, dass es beiden gut geht. Und das hilft mir natürlich. Und für mich hat mir geholfen, ich habe nach dem Tod von meinem Mann, also der hatte eine Lebensversicherung, und ich habe neben meinem Job, also ich habe als angestellte Diplom-Ingenieurin im Werkstoffprüflabor gearbeitet, habe auch immer das Geld verdient. Er war zu Hause aufgrund seiner Krankheit, hat die Kinder großgezogen. Und aber ich mit meiner MS-Diagnose hatte ja, also außer die Familie zu ernähren, für mich auch noch die Aufgabe, mal zu gucken, was eigentlich bei mir los ist. Und habe aus dem Grund ja eine Coaching-Ausbildung gemacht. So, und die habe ich halt sozusagen zu Ende geführt, nachdem mein Mann gestorben ist. Und die Techniken, die ich da gelernt habe und auch die Menschen, die ich da kennengelernt habe, die haben mir auch sehr geholfen.
Fällt dir gerade eine Technik ein, die dir gut geholfen hat, die du vielleicht mal weitergeben könntest?
Also das Erste oder für mich das absolut wichtigste Tool ist Dankbarkeit. Und das hat jetzt nichts mit der Ausbildung zu tun, aber das ist das, was mich immer wieder erdet. Dankbar zu sein für das, was ich habe, jetzt, in diesem Moment. Und ja, ansonsten gibt es einfach ganz viele tolle Techniken. Was ich gerne mache, das ist, kann man auch alleine machen, aber schöner ist es, wenn man das mit jemandem zusammen macht. Das muss gar kein ausgebildeter Mensch sein. Zu schauen, was habe ich für Anteile in mir? Und ich kann also, ich sage jetzt mal, runtergehen mit meiner Energie, in die Ruhe kommen. Und in dieser Ruhe kann ich dann diese Anteile aus mir herausbitten. Und dann kann ich mit diesen Anteilen, ich weiß gar nicht, wie ich
Teilen
ihn nennen soll.
In mir.
Seelenanteile, ja, keine Ahnung, mit denen kann ich dann auch kommunizieren, die kann ich dann auch fragen, was brauchst du heute, um glücklich zu sein? So, und dann kommt da manchmal ja deine bedingungslose Liebe oder eine Tüte Gummibärchen, habe ich auch schon, ich esse gar keine Gummibärchen, vielleicht war das der Grund. Also so solche Dinge tauchen dann einfach manchmal auf und dann kann man natürlich den Anteilen gegenübertreten und sagen, nimm dir, was du brauchst, weil es ist eigentlich alles da.
Mhm.
Und dann können die eben ihre Gummibärchen essen oder sich die Liebe nehmen oder ich gebe denen dann natürlich auch die Liebe. Und wenn die sich dann ausgesprochen und ausgetobt haben, dann darf man die wieder zurückbitten und das gibt einfach inneren Frieden.
Mhm. Schönes Bild.
Ja.
Mhm. Ich habe da für mich immer so ein Bild, dass ich so eher so ein bisschen so wie so ein Orchester in mir habe,
mhm,
mit ganz vielen verschiedenen Instrumenten,
mhm,
und ich bin da der Dirigent und dann frage ich dem das Orchester oder Teile, was sie brauchen oder wie so. Das ist so mein Bild. Also
ja,
ich kann das
schön
gut nachvollziehen.
Mhm.
So.
Mhm. Mhm. Ja, es gibt ja gerade auch diesen Film, ich weiß nicht, die Welt steht Kopf oder so.
Mhm.
Das ist so ein Zeichentrickfilm oder ein Animationsfilm. Das wird aus der Sicht eines Kindes erzählt und im Körper, im Gehirn, ich glaube, die sind da verortet im Gehirn, sind die einzelnen Emotionen und was die dann für Aufgaben haben.
Mhm.
Und so ein bisschen so, wie das da in dem Film dargestellt wird, so könnte ich mir das vorstellen, dass eben auch die Anteile denn da sind und dass die natürlich auch alle eine Daseinsberechtigung,
mhm,
haben. Ne? Also
und eine gute Absicht für mich haben.
Natürlich.
Mhm.
Mhm. Genau.
Ja, schön. Also du hast gesagt, dass einmal das Buch hat dir geholfen, dann diese Coaching-Ausbildung.
Genau.
Magst du noch was ergänzen dazu, was gut in diesen beiden schweren Zeiten waren?
Ja, also jetzt bei meinem Sohn. Also ich habe nach der Coaching-Ausbildung habe ich noch eine Ausbildung zum Lesen in der Akasha-Chronik gemacht.
Mhm.
Ich habe auch selber diese solche Rückführung gemacht, mhm, wie der Michael Newton das in seinem Buch beschreibt. Das war sehr erkenntnisreich. Und als mein Sohn dann gestorben ist, also ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, also eine Seelenverwandte, würde ich sagen, die ist sehr medial. Und die hat auch nach dem Tod meines Mannes Botschaften von meinem Mann,
mhm,
empfangen,
mhm,
und mir dann natürlich gesagt. Und als mein Sohn im Koma lag, weil ich ja wusste, dass sie das kann,
mhm,
weil ich sie gebeten, wie sieht denn das aus, liebe Freundin? Kannst du mal bitte Kontakt zu meinem Sohn aufnehmen?
Mhm.
Und ja, das hat sie gemacht. Und mein Sohn, sehr wütend, hat er reagiert, nicht auf den Kontakt, sondern sehr wütend schon ein kleiner Rückblick auf sein Leben, was alles nicht funktioniert hat, so wie er sich das vorgestellt hat. Im Prinzip, ich meine, er war 18, ne? Also wirklich ein Jugendlicher, der sich auseinandersetzt mit seiner Umgebung und das wurde da sehr, sehr deutlich und aber ja, sehr interessant. Und nachdem sie mir das dann alles mitgeteilt hat, habe ich sie dann gebeten, bitte, obwohl heute weiß ich, dass das Blödsinn ist, dass sie das übertragen musste, meine Bitte an ihn.
Mhm.
Heute würde ich das selber machen.
Mhm.
Hab gesagt, bitte, wenn du das nächste Mal Kontakt mit ihm aufnimmst, dann richte ihm aus. Wenn seine Lebensaufgabe erfüllt ist, dann kann er gerne gehen. Wenn das aber nicht erfüllt ist, dann kneif jetzt bitte deine Arschbacken zusammen und sieh zu, dass du zurückkommst, damit du deinen Hof noch fegen kannst. So. Und ja, er hat dann auch gesagt, okay, er kommt zurück. Also in die Ärzte haben gesagt, der hat einen Schädelhirntrauma.
Mhm.
Die haben gesagt, das ist sehr unwahrscheinlich, dass der so ist wie vorher.
Mhm.
So. Und aber auch das, also hatte ich auch gesagt, wenn er meint, er kommt nochmal zurück, ist das natürlich egal, wie. Weil schließlich ist er mein Sohn.
Hm.
Mir ist das egal, ob er, ich sag jetzt mal, eine Einschränkung hat oder nicht. Doll oder nicht doll. Egal. Wenn er meint, das ist sein Weg, dann soll er den bitte auch gehen.
Mhm.
So. Ja, also, aber sie hat dann halt hin und wieder mal mit ihm kommuniziert. Und das war natürlich auch sehr unterstützend, weil er hat nicht reagiert, er lag im Koma.
Mhm.
Also, ja, doch, er hat schon reagiert, aber nicht so, wie man halt nun mal miteinander kommuniziert.
Hm.
Ja.
Und du hattest vorhin gesagt, dass er nach 5 Wochen dann gegangen ist.
Mhm,
habe ich richtig verstanden?
Mhm.
Okay. Das heißt, seine Aufgabe, die Seelenaufgabe war dann für ihn zu Ende hier.
Ja, offensichtlich. Also er hat im Nachhinein auch noch Botschaften gesandt und hat gesagt, seine Erfahrung, die er hier machen wollte, war im Prinzip bedingungslose Liebe zu erfahren. Und ja, er hat sich dann bei uns bedankt. Also bei der ganzen Familie. Und ich kann mir vorstellen, dass auch, also gestorben ist er an einer Krankenhauskeim,
mhm.
würde ich jetzt mal so sagen. Und also seine ganzen Organe haben halt angefangen, sich aufzulösen,
mhm.
also sind kaputt gegangen. Und das war, ja, im Prinzip war das ein Tag. Das waren 24 Stunden, vielleicht waren es 48 Stunden, wo man in der ersten Zeit das natürlich noch nicht als so dramatisch eingeschätzt hat. Und also ich bin der Meinung, dass auch dieses Endszenario eigentlich da ganz super reingepasst hat. Also in sein, ich will die bedingungslose Liebe erfahren.
Mhm.
Weil die haben sich im Krankenhaus, haben die sich den Arsch aufgerissen. Die, so, es war, ja, wie ein Ameisenhaufen. Und die haben, ja, also würde ich so als aus der Beobachterperspektive sagen, die haben halt alles versucht. Die haben versucht, jedes Knöpfchen zu drehen in die eine und in die andere Richtung, um zu gucken, ob er reagiert oder nicht, also oder sein Körper reagiert oder nicht. Und naja, irgendwann war es dann halt unweigerlich, dass es halt nicht funktioniert.
Hm. Warst du dabei ihm, als er gegangen ist, oder ist er lieber alleine gegangen?
Nee, ich war dabei.
Mhm. Und wie war das?
Ja, gut. Also, natürlich ist es nicht gut in dem Moment, aber mein Mann ist gestorben und ich war nicht dabei.
Mhm.
Und auch da wäre ich gerne dabei gewesen. Aber deswegen hatte ich auch im Krankenhaus gesagt, wenn das dann abzusehen ist, dann möchte ich gerne dabei sein. Ja, wir waren alle dabei. Meine Eltern, mein älterer Sohn, mein Partner auch.
Mhm.
Hm. Das war gut.
manche entscheiden sich ja alleine zu gehen. Ne? Für manche ist es ja ganz wichtig, dass keiner dabei ist. Mhm. Dann können die besser gehen, die Seelen. Und für manche ist es gut, wenn jemand dabei ist. Das ist beides richtig und gut, ist so meine Erfahrung.
Mhm. Ja, ich habe zu ihm kurz vorher auch nochmal gesagt, so Schatz, jetzt ist es auch gut, jetzt kannst du aufhören zu kämpfen, und geh endlich. So und
damit haben sie ihm ja auch einen Segen gegeben, dass er gehen darf.
Ja, ja, klar.
Ja.
Hatte ich ja aus meiner Sicht vorher schon. Aber da habe ich es auch nochmal gesagt.
Und mögen Sie mal beschreiben, wie der Moment danach war oder die Zeit danach war, als er dann seinen Körper verlassen hat? Wie es so in Ihrer Familie war, was Sie gemacht haben?
Ja, dadurch, dass ich ja eigentlich immer in Kontakt mit ihm war, das hat auch danach nicht aufgehört, weil die Botschaften sind ja weitergekommen von ihm und die haben sich verändert, also der Ton hat sich verändert und war ich immer getröstet und habe auch versucht, das meiner Familie zu vermitteln. Die haben da nur nicht so dran geglaubt. Die haben das ganz anders wahrgenommen und ja, meine Eltern waren sehr schockiert, weil die halt der Meinung waren, sie sind die Ältesten. Und eigentlich sind sie, das hört sich so blöd an, die Nächsten. Also in unserer Familie. Und haben das ja wenig verstanden. Oder ich weiß auch nicht, ob man das verstehen kann. Also, aber wie gesagt, aus meiner Perspektive, die ich natürlich, ja, natürlich haben wir darüber geredet, wie ich das sehe, aber meine Eltern sehen vielleicht meine Mutter mehr als mein Vater, konnten sich mit meiner Sichtweise ja nicht so sehr arrangieren. Na, und da sind halt ganz andere Mechanismen. Wir haben halt natürlich immer viel über meinen Mann und auch meinen Sohn geredet. Machen wir immer. Also machen wir heute noch. Ja. Ich feiere auch immer jeden Geburtstag.
Von ihrem Mann und ihrem Sohn. Schön.
Ja, also keine große Party, aber ich kochte immer das Lieblingsessen. Naja, und dann ist die Familie halt zusammen.
Was Sie gerade über Ihre Eltern erzählt haben, ist so, also meine Erfahrung ist, dass es immer wieder Menschen gibt oder viele, viele weiß ich gar nicht, aber Menschen gibt, die halten das einfach nicht aus. Die halten das energetisch nicht aus, was gerade passiert. Und müssen dann irgendwie eine Erklärung für sich suchen oder irgendwie das einordnen oder irgendwie. Und dann ist die Moralvorstellung oder Wertvorstellung, in denen sie groß geworden sind, was sie gelernt haben und so, da passt das dann manchmal nicht rein, wenn jemand anders darüber denkt. Und ich erlebe das immer wieder, dass es Menschen gibt, die können da gut mit umgehen, wenn jemand stirbt. Können gut da sein. Und es gibt auch Menschen, die halten das überhaupt nicht aus. Die halten das noch nicht mal aus, wenn man davon erzählt.
Ja, also für meinen Vater vor allen Dingen war, der hat ganz lange danach gesucht, warum dieser Unfall passiert ist.
Die Warum-Frage.
Genau, die Warum-Frage. Also wer halt nicht aufgepasst hat, weil mein Sohn war so ein, ich sag mal, I-Punkte-Dreher oder Erbsenzähler. Also so ein ganz genauer. Und ich habe immer gesagt, also schon als kleines Kind, er hat nichts gemacht, ohne einen dreifachen Antrag zu stellen vorher. Und das hat sich so durch sein Leben durchgezogen. Und von daher ist das für uns sehr unwahrscheinlich gewesen, dass er einen Fahrfehler gemacht hat. Wir wissen jetzt, dass er einen Fahrfehler gemacht hat. Und er war eben auch nur ein Mensch, ne? Und vielleicht sollte das auch so sein. So, wobei, wenn er sich ausgesucht hätte zu sterben, hätte er nicht dieses Szenario gewählt, weil in dem Moment gab es ja eine andere Beteiligung. Und wir haben natürlich darüber nachgedacht, wer schuld ist an diesem Unfall. Und der Unfallgegner war eben nicht schuld, aber der ist ja ganz, also das wünsche ich niemanden, dass er an einem Unfall teilnimmt, wo ein Mensch stirbt.
Hm.
Ob nun gleich oder erst später, ist unerheblich.
Ja. Ja. Hm. Ja.
Aus dem Grund könnte ich, glaube ich, auch nie Lokführer werden. Das ist so für mich ein absolutes No-Go.
Okay.
Ja. Hm. Hm. Ja. Genau. So, also er hätte ein anderes Szenario gewählt, wenn er dann vorgehabt hätte, sein Leben zu beenden. Was er oft gesagt hat, Mama, wenn du mir helfen willst in meinem Leben, dann gib mir Sterbehilfe.
Aha.
Also er war schon nicht ganz einverstanden mit seinem Leben.
Ach, das war schon immer Thema.
Ja, das war lange Thema. Ja, schon seitdem er 10 war, hat er schon gesagt, Mama, ich bin nicht glücklich.
Okay.
So, und von daher war das schon auch immer eine tägliche Herausforderung, ihn zu motivieren, ist wieder blöd, ne? Es ist ja so sein Leben gewesen, ne? Und wie ich sag jetzt mal, Mütter vielleicht auch vielfach sind, so ich will ja nur dein Bestes, ne? Aber wie kann ich mir denn rausnehmen zu entscheiden, was das Beste für ihn ist, ne? Mhm. Aber als Mutter, glaube ich, darf man das schon ein Stück weit, aber es darf dann auch irgendwann wieder nachlassen, ja.
Also was ich so höre, sind ja ganz viele Themen in Ihrer Familie. Sie haben MS, Ihr Mann ist gestorben, weil er wohl länger krank, Ihr eine Sohn ist verstorben. Da haben Sie noch vom zweiten Sohn gesprochen, der ist älter oder jünger?
Der ist älter.
Der ist älter. Mhm. Gibt es noch mehr Kinder?
Nee, ich habe nicht mehr Kinder.
Okay. Und wie geht's denen damit? Was hat der für ein Thema? Oder ist er Begleiter?
Ja, weiß ich noch gar nicht so genau, muss ich ehrlich sagen. Der verschließt sich sehr. Also natürlich reden wir über den Verstorbenen und das macht er auch und auch über meinen Mann haben wir ja immer geredet. Aber also ich vermute mal, dass er eigentlich noch gar nicht an die Trauer herangetreten ist.
Hm. Das ist sein Weg, damit umzugehen.
Ja, also er hat. Würde ich sagen, seinen Trauerweg noch nicht gefunden.
Mhm. Mhm. Oder das ist sein Trauerweg.
Ja, genau. Mhm. Ja.
Ja, okay. Mhm. Und ich bin ja jetzt Bestatter.
Mhm.
Was mich jetzt nochmal interessieren würde, so ganz irdisch, sage ich mal.
Ja.
Wie war die Bestattung von Ihrem Mann und Ihrem Sohn? War das gut? War das richtig so? Hat was gefehlt? Was hat Ihnen geholfen?
Also ich sage jetzt mal, auf Grundlage meines, ich nenne es jetzt Glauben oder meiner, ne?
Wertvorstellung.
Genau, meiner Wertvorstellung, muss ich ehrlich sagen, finde ich das gar nicht wichtig, was mit dem Körper passiert.
Okay.
Weil der ist eine Hülle. Das ist wie ein Kleidungsstück. Natürlich kann man auch ein aufgetragenes Kleidungsstück irgendwie noch aufheben und auch sich angucken und so weiter. Aber Das bin ich nicht.
Okay.
So, ne? Also die sind beide verbrannt worden. Also es waren beides Urnenbestattungen, die auch beide schön waren. Und
Sie waren dabei bei der einen Erschrung?
Nein, nee, da war ich nicht dabei.
Okay.
Das hatte ich auch kein Bedürfnis nach. Ich habe mich von beiden ja verabschiedet. Also im Krankenhaus, sie sind ja beide im Krankenhaus gestorben. Und auch, also noch nach dem Tod nochmal verabschiedet.
Mhm.
Und das war dann auch okay für mich.
Also Sie haben beide nochmal gesehen?
Mhm.
Okay.
Genau. Ja, und dann eben hat sich das Bestattungsinstitut hat dann das alles geregelt mit der Einäscherung. Und dann hatten wir auch bei der Beerdigung meines Sohnes hatten wir eine Trauerrednerin.
Mhm.
Da wir beide nicht in der Kirche sind, also, aber fand ich auch gut, fand ich auch wichtig, weil dann wurde das Leben nochmal so ein bisschen aufgerollt und auch nochmal für die anderen Gäste halt präsentiert. Na, manchmal weiß man ja gar nicht, was der Mensch eigentlich alles gemacht hat in seinem Leben schon. Und das fand ich sehr gut. Und die Trauerrednerin von meinem Sohn, die habe ich persönlich vorher schon gekannt. Die habe ich auch ausgesucht. Und die hat das auch ganz wundervoll gemacht. Und ich fand die Beerdigung, das war für mich, war, ich habe das gar nicht für so wichtig empfunden für mich, aber ich habe bei beiden Beerdigungen gesehen, dass das wichtig ist für die anderen Menschen. Und letztlich fand ich das dann auch ganz schön, dass die Gruppe so zusammengekommen ist. Also ich für meinen Abschied brauche kein Grab. Also das ist für mich nicht wichtig. Ich gehe da zwar manchmal hin, aber ich habe andere Erinnerungen. Aber da ist eben auch jeder Mensch, glaube ich, ganz anders. Meine Mutter geht da zum Beispiel gerne hin zum Grab. Und mein Sohn, mein Mann, liegen ist nicht das richtige Wort meiner Urne, ne?
Aber die Asche von ihrem Mann und ihrem Sohn.
Genau.
Sind in einer Grabstätte. Ja. Okay.
Genau.
Also die Aufbahrung war für Sie wichtig, habe ich daraus gehört, dass Sie beide nochmal sehen konnten und nochmal Zeit mit beiden Körpern nochmal haben konnten, habe ich so rausgehört.
Ja, genau.
Und dass alle zusammen waren.
Ja.
Und Sie haben ein Altar zu Hause, vermute ich mal, für beide? Würde ich jetzt mal so tippen? Oder wie machen Sie es zu Hause?
Nö.
Nee, auch nicht.
Nee, okay. Aber ich habe ein großes Familienpuzzlebild an der Wand hängen, schon immer. Da sind jetzt vielleicht zwei Bilder dazugekommen. Und ja, mein Sohn, der mochte sich überhaupt nicht fotografieren lassen, der war immer total fotoscheu. Und um überhaupt ein Foto für die Beerdigung zu haben, musste ich erstmal in seiner Umgebung forschen. Und hab dann letztlich in der Schule nachgefragt, er ist aufs Gymnasium gegangen in Sottrum. Die haben vor jedem Jahrgang, was ich ganz großartig finde, immer Bilder von den Schülern gemacht, damit die Lehrer, auch wenn die natürlich zu Hause in ihrem stillen Kämmerchen sitzen, nochmal ein Gesicht haben, weil so können die natürlich noch viel besser, wenn die viele Schüler betreuen, sich erinnern, was denn da für Beiträge gekommen sind oder eben nicht.
Schön.
Und also eins dieser Fotos hängt jetzt mit an der Wand.
Schön.
Genau. Und dann habe ich meinen Sohn auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt, nachdem er gestorben ist. Na, eigentlich, als er schon im Koma lag, da bin ich nämlich an seine Kumpels herangetreten, die ich nie kennenlernen durfte zu seinen Lebzeiten, weil das war immer alles ganz geheim. Und aber er hat viel Computer gespielt. Ich glaube auch, das ist bei vielen Jugendlichen der Fall, dass die viel vor ihrem Rechner sitzen und Spiele zocken. Und ich war immer dagegen als Mutter. Und aber jetzt, nachdem ich seine Freunde kennengelernt habe, habe ich gedacht, was für tolle Menschen. Und ja, ich hätte mir gewünscht, die schon früher kennenzulernen, damit ich ihn auch mal da in der Gemeinschaft zumindest von außen sehen kann. Als Mutter will ich auch nicht dabei sein. So.
Ich kann das total nachvollziehen, was Sie sagen.
Ne, das wäre jetzt nicht mein Wunsch gewesen, mich unter diese Jugendlichen zu mischen, aber das einfach mal zu sehen, mit was für tollen Menschen der da zusammen ist. Und ja.
Und wie er da ist und wie er redet und wie er mit den Menschen da umgeht so und dein Gefühl dafür zu kriegen, das kann ich total nachvollziehen.
Aber die haben jetzt eben nach seinem Tod, habe ich so viele Informationen gekriegt, selbst der Schulleiter war bei uns zu Hause und hat erzählt, wie er ihn gesehen hat und auch andere Lehrer von ihm.
Schön.
Und da habe ich dann gedacht, boah.
Schön. Mir ist gerade noch so eine andere Frage im Kopf gekommen. Sie haben ja einen Mann verloren. Und ich habe gehört, dass Sie einen weiteren Partner gefunden haben. Mhm. Es ist ja oft auch schwierig in der Trauerphase. Wann öffnet man sich wieder? Wann ist das möglich? Wann erlaubt man sich das? Wie war das für Sie? War das, wenn Sie erzählen mögen davon? Ist
ja
eher eine intime Frage.
Doch, kann ich gerne machen. Aber als erstes möchte ich habe niemanden verloren.
Mhm. Okay, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Entschuldigung.
Das ist also nicht meine Wortwahl, ich weiß, dass andere Menschen viel so reden, aber die sind ja nicht weg.
Ja.
So. Und mit dem neuen Partner, also da hat mir, ich glaube, meine Coaching-Ausbildung ganz viel gebracht, dass ich mich geöffnet habe. Und ich glaube, ich war nie in der Situation, wo ich gesagt habe, so jetzt kommt das nie wieder für mich in Frage. Mhm. Das habe ich von vornherein nicht ausgeschlossen. Ich habe nicht gesucht. Und ich sage jetzt mal, das ist so passiert. Ja. Und eigentlich auch viel zu schnell für mein Empfinden, würde ich heute immer noch sagen. Also wenn ich das in der Hand gehabt hätte, wäre ich später wieder losgegangen. Aber
weil
das vielleicht war es ein Dreivierteljahr nach dem Tod meines Mannes und ich dachte, ich wäre noch gar nicht so weit.
Ja.
Und irgendwie hat sich dann halt was ergeben und was ich dann gemacht habe, ich habe es zugelassen. Mhm. So,
ja.
Ne? Ich habe es auch bewusst zugelassen. Also hab dann nicht gesagt, okay, jetzt ist das mal so, jetzt machen wir mal weiter. Nee, ich bin da selbst mit mir ins Gebet gegangen und hab gesagt, okay, probier doch einfach mal. Und nichts ist in Stein gemeißelt. Und naja, das Leben ist kurz.
Das stimmt.
Genau. Mhm. Und mein neuer Partner wusste natürlich, in welcher Situation ich bin. Das war mir ganz wichtig. Und während meiner Coaching-Ausbildung gab es eine Sequenz, wo wir aufschreiben sollten, wie der Traumpartner aussehen könnte. Also so wie eine Wunschliste sozusagen. Aber es war so kurz nach dem Tod von meinem Mann, dass ich gar nicht in der Lage dazu war.
Hm.
Und nachdem ich dann diesen Menschen, ja, ich muss sagen, wieder getroffen habe, ich habe den schon vor vielen, vielen Jahren mal kennengelernt, da habe ich dann gedacht, oh, okay, aber was ich von vornherein wusste, ist, ich wollte, das wusste ich auch damals schon, als ich eigentlich nicht drüber nachgedacht habe oder nicht nachdenken wollte, dass ich keinen Menschen oder keinen Partner in meinem Leben haben möchte, der nicht weiß, wie das ist, mit Kindern umzugehen.
Mhm.
So, weil, ja gut, meine Kinder waren jetzt nicht mehr so klein, als mein Mann gestorben ist. Also der Kleine war 13, der Große war 16.
Mhm.
Aber letztlich ist das ja ein Familienleben, auf das man sich einlassen muss, damit es irgendwie funktioniert. So, und also für mich war ganz klar, ich möchte keinen Partner haben, der, ja, am besten, der hat eigene Kinder. Und mein Partner hat jetzt 3 Kinder.
Also er hat nur eins mitgebracht, sozusagen.
Nee, die sind alle 3 erwachsen.
Ja.
Ne, seine Kinder.
Ach, er hat 3 mitgebracht.
Er hat 3, ja.
Sie haben jetzt zusammen 5 Kinder, sozusagen.
Ja,
oder
ja,
4 jetzt.
Ja, wenn man das so, so sehen will. Ne? Mhm. Seine Kinder sind ja nicht meine Kinder. Aber die haben mich akzeptiert inzwischen. Mhm. Und mehr muss auch nicht. Mhm. Also ich habe nicht den Anspruch jetzt, weil die haben ja auch noch eine Mutter.
Mhm.
Also ne, und von daher ist alles gut so.
Okay.
Also aus meiner Sicht, ne? Und die andere Sicht mag ich nicht beurteilen.
Mhm. Schön.
Ja.
Mhm. Das heißt, sie sind, wie soll ich das sagen, mit beiden Männern sind in ihrem Leben. Ihr Mann, der gegangen ist und den jetzigen Partner, sind beide, haben ihren Platz in ihrem Leben. So würde ich das jetzt vermuten. Oder ja, wie haben Sie das für sich?
Ja, ja, ja.
Mhm. Mhm. Okay. Hat sie in der Zeit, wo sie die beiden Abschiede erlebt haben, was überrascht, wo sie gar nicht mit gerechnet haben?
Was überrascht? Das ist eine gute Frage. Ja, wie gesagt, mich haben die Freunde von meinem Sohn haben mich überrascht. Und ja, das Umfeld von meinem Mann, das kannte ich besser als das Umfeld von meinem Sohn. Von daher, da hat mich eigentlich nichts überrascht. Nee, vielleicht hat mich überrascht, wie ich damit umgegangen bin. Also, was ich überraschend fand, nach dem Tod von meinem Mann, der war ja krank. Ich habe also Medikamente in Wäschekörbeweise aus dem Haus getragen. Also musste ich leider, also nein, er musste die leider, ja, wie auch immer, nehmen. Und nachdem ich dann da das alles, seine medizinischen Unterstützung, die er halt hatte, nach draußen befördert. Ich habe das nicht weggeschmissen. Es ist, ne, ist ja alles wieder abgeholt worden, mhm. beziehungsweise das ist an seinen Arzt, habe ich das wieder zurückgegeben. Und nachdem das weg war, habe ich gedacht, ich brauche jetzt Platz. Ich brauche Luft. Und ich habe sehr massiv aussortiert.
Mhm.
So, also ich mag zwar einige Dinge für mich behalten und auch ja vielleicht auch sammeln, aber offensichtlich bin ich kein Mensch, der Dinge braucht, um sich zu erinnern und um die Erinnerung im Herzen halt wach zu halten. So, und also ich brauchte Luft und ich brauchte Platz. So, also ich kann das zwar aus einer Sicht verstehen, wenn andere Menschen sagen, okay, sie möchten das nicht wieder anrühren, weil das soll alles so bleiben, wie das vorher war. Aber das war nicht mein Weg.
Finde ich auch total schwer. Also so, wenn ich jetzt meinen Partner verlor oder meine Partnerin, dann was behalte ich, was bleibt da? Weil das ganze Haus riecht ja auch danach.
Mhm.
So, und bestimmte Sachen, er oder sie weiß dann, wo der Schraubenzieher ist, wie die Versicherung gemacht wird, keine Ahnung und so. Das muss man sich ja alles auch erarbeiten dann und so. Und da so einen Weg zu finden, das ist auch, glaube ich, verdammt schwer.
Mhm. Ja.
Aber da waren sie ganz klar und sie brauchen Platz, sie brauchen Luft, haben sie gesagt.
Ja, genau, richtig. Ja. Also und
Luft zum Atmen.
Ja, genau.
Mhm. Da sorgen sie gut für sich. Schön.
Natürlich gibt es Dinge, die ich nicht gemacht habe, als er noch gelebt hat. Die ich heute auch nicht mache. Heute habe ich zum Beispiel eine Steuerberaterin. Früher hat er die Steuern gemacht. Da habe ich gesagt, nee, auch dafür ist mir mein Leben zu kurz. Da arbeite ich mich nicht ein. Da habe ich keine Lust zu. Aber wie gesagt, ich habe mich selbstständig gemacht. Und habe mich von meinem alten Job halt verabschiedet. Es hat zwar noch gedauert, also ist nicht in den ersten Monaten alles passiert, sondern das war schon noch ein Weg. Aber ja, mein Leben hat ja nicht aufgehört.
Nö. Ganz im Gegenteil, es hat andere Farben gekriegt.
Genau.
Mhm. Und so als letzte Frage, als abschließende Frage, obwohl vielleicht mögen Sie auch noch was ergänzen, aber es wäre so meine letzte Frage ist, haben Sie über Ihren eigenen Tod schon nachgedacht und wie Sie das gestalten oder lassen Sie es passieren oder wie ist da?
Ich weiß ja nicht, wann und wie ich sterbe. Also mir ist es schnurzpiepegal, was gemacht wird mit meinem Körper nach meinem Tod. Das darf bitte derjenige Mensch entscheiden, der vielleicht was für sich braucht.
Mhm.
Also wenn es da jemanden gibt, der möchte gerne Grabpflege betreiben, dann bitte. Dann soll dieser Mensch das tun. Aber wenn der Mensch meint, meine Asche müsste im Weltraum oder im Meer oder ich weiß nicht wo oder im Wald verteilt werden, dann ist das auch so. Also das ist, also aus meiner Überzeugung heraus ist das eine leere Hülle und jetzt bei so einem Kleid würde ich sagen, schön, wenn da jemand noch dran Freude hat, wenn er das aufbraucht, ja. Aber mein Körper kann ja niemand aufbrauchen und von daher ist mir das wirklich Schnurz.
Aber Sie haben die Asche im Kopf, nicht eine Erdbestattung oder eine Re-Erdigung.
Ja, von mir aus auch eine Erdbestattung. Das ist mir egal.
Ah, okay. Ah.
So, ne? Ich weiß, ich habe jetzt auch schon gehört, dass eine ältere Person, von der habe ich nur gehört, mit der habe ich nicht persönlich gesprochen, dass die das ganz fürchterlich findet, wenn der Körper von Würmern aufgefuttert wird. So, ne? Das, aber ich finde Würmer jetzt nicht so toll, aber so richtig schlimm finde ich die auch nicht. Und auch ein Wurm darf leben, in meiner Überzeugung. Also ich bin auch Vegetarier, weil ich keine Tiere essen möchte. Weil jede Art ist für irgendwas gut.
Ja.
So, ich bin schon immer, ja, ich gucke mir immer gerne beide Seiten an von den Dingen. Und ich glaube, es gibt auch immer eine positive Seite. Und ja, wie gesagt, wenn jemand Grabpflege betreiben möchte, bitte.
Tut dich aus.
Genau. Ist nicht meins, aber
genau.
Wenn du das brauchst.
Genau. Kleine Anmerkung zu den Würmern. Also die Würmer haben echt erstmal noch gar keine Chance, durch den Sarg durchzukommen.
Ah, okay,
das
gut.
Das dauert noch ein bisschen.
Da sind Sie der Fachmann.
Genau.
Ja.
Also es kommt auf den Sarg drauf an. Wenn es jetzt ein Eichensarg ist, dauert es sogar noch über 5 Jahre oder noch länger. Mhm. Es kommt auch auf den Boden, wie feucht, wie trocken der Boden ist, drauf an. Also von daher, die Würmer kommen nicht sofort.
Ja, gut.
Und da sind die Bakterien, die in dem Körper drinne sind, vorher schon sehr am Arbeiten und machen schon viel Arbeit. Also, aber das ist so, sagt man so.
Ja, das, ja, ist so, ja, das so war gängiger, jetzt gerade
ja,
so ein Bild.
Schon, okay.
So. Ja.
Mögen Sie noch was ergänzen?
Ja, also wie gesagt, ich habe mich ja auch selbstständig gemacht und ich begleite jetzt auch gerne Menschen, die in Trauer sind, eben mit meiner Sicht der Dinge und durch meine Coaching-Ausbildung und eben durch das Lesen in der Akasha-Chronik durfte ich auch schon einige Fragen klären für Menschen, die in Trauer sind und die auch einfach ein bisschen auf ihrem Weg begleiten. Ne? Also ich finde auch helfen, finde ich auch immer so ein bisschen eingreifend, muss ich ehrlich sagen. Deswegen rede ich immer gerne vom Begleiten. Mhm. Und ja, wie gesagt, das ist im Moment mein Angebot an die Menschen. Und ja, vielleicht ein bisschen, also ich habe auch selber Kontakt mit Psychologen oder psychologischer Betreuung gehabt und ich habe festgestellt, dass diese Menschen, die sind zwar ganz toll ausgebildet und haben auch tolle Techniken und Methoden an ihrer Hand, aber wenn die noch nie jemanden Menschen verloren haben, ja, kann man mit denen zwar reden, aber...
Okay, das war ein Stück der Werbeblock, das ist doch
genau,
in Ordnung.
Gut, alles
dann
klar, danke.
Dann sagen Sie Ihre Homepage-Adresse nochmal eben und dann beenden wir den Werbeblock.
Gut, alles klar. Also meine Homepage ist ja www und dann drachenstark und .care, also care wie I care for you.
Wunderbar, okay. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie sich geöffnet haben und sich gezeigt haben und Ihre Geschichte erzählt haben, was Sie erlebt haben.
Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank.
Und ich habe gerade gemerkt, dass wir erst beim Du waren. Und
genau,
dann
und jetzt
bin ich wieder
Sie,
in Sie
und jetzt Du ist also,
und,
ne?
Aber ich habe es in dem Moment, aber
ja.
So ist das halt manchmal. Und
genau.
Dankeschön.
Ja, ich danke auch. Vielen, vielen Dank.
Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de.